Herzlich willkommen beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du mir jetzt deine maximale Performance abrufst. Du bist hier in der Serie Getting Started, in der wir einmal unser Longevity-Basiswissen weitergeben. Und heute geht's um das Thema Blutdruck. Blutdruck ist ein ganz, ganz spannendes Thema aus der präventiven Sicht, weil viele immer wieder gehört bekommen, ihr Blutdruck ist doch okay. Und was ich durch Markus gelernt habe, ist, dass Blutdruck nicht okay sein kann. Der ist entweder korrekt eingestellt oder er ist falsch. Und Markus sagt quasi, alles über einen Blutdruck von 120 zu 80 ist zu hoch und muss man sich anschauen, wenn man wirklich auf die langfristige Gesundheit einer Person achtet. Und Markus erklärt einmal so ein bisschen, wie er quasi zu der Meinung kommt, worauf er achtet, um einen Blutdruck zu diagnostizieren, einen Bluthochdruck zu diagnostizieren, wie man einen Bluthochdruck auch behandelt, sowohl medikamentös als auch lifestyle-mäßig. Und vor allem Marco wird einmal ein bisschen seine Story erzählen, denn er hat einen zu hohen Blutdruck und hat ihn mittlerweile optimal eingestellt für seine langfristige Gesundheit. Also wir haben viel zu covern, viel Spaß beim Zuhören und let's go!
Die Basisuntersuchung, die man auf jeden Fall braucht, ist einmal die Blutdruckmessung. Und auch hier ist es halt häufig, dass ja der perfekte Blutdruck ist unter 120 zu 70, sogenannte Millimeter HG, ja, also Millimeter Quecksilbersäule.
120 zu 70, nicht 18.
Die Studie ist auf 120 zu 70 gepowert gewesen, man hat es aber auf 120 zu 80 dann gesetzt, aber richtig, richtig perfekt wäre unter 120 zu 70. Es gab bis vor einem Vierteljahr die Einteilung in normal, hochnormal und erhöhten Blutdruck oder dann Bluthochdruck, die Diagnose. Und da ist es jetzt so, dass vor eben einem Vierteljahr die Leitlinie angepasst wurde, dass man den perfekten Blutdruck definiert und ab dann ist es ein erhöhter Blutdruck, weil man eben gemerkt hat, dass, wenn mein Blutdruck niedrig ist, desto besser ist es.
Krasse Differenzierung, ne? Also hochnormal klingt ja irgendwie so ein bisschen.
Also entweder er passt oder er passt halt nicht, ja. Und es ist schon so ein bisschen so ein Drumherum schwänzeln, mache ich jetzt was oder mache ich nichts? Und da bin ich ein bisschen aggressiver dahingehend, weil ich mir denke, naja, wenn ich mir die Frage stelle, passt es denn noch oder nicht, dann habe ich eigentlich schon meine Antwort. Ja, es ist alles verschneit, die Straßen sind kaputt, ich habe aber Bock feiern zu gehen, setze ich mich jetzt ins Auto und fahre 200 Kilometer über die Landstraße oder bleibe ich daheim und gehe das nächste Mal, wenn die Straße besser ist, ja, nehme ich das Risiko und allein wenn ich da nachdenke, weiß ich eigentlich schon die Antwort.
Ja. Und also warum bist du da so quasi kritisch und so quasi in Anführungszeichen aggressiv, also was ist denn das Problem daran, wenn man eben in einem da drüber liegt mit seinem Blutdruck?
Ja, also ich bin deshalb so scharf dahingehend, weil die Studien, die dazu gelaufen sind, oder es gibt vor allem eine bahnbrechende Studie, die einfach gezeigt hat, dass wenn das Testkollektiv der Teilnehmer der Studie unter 120 zu 70 eingestellt waren, die einfach viel, viel, viel weniger tödlich verlaufende Ereignisse hinsichtlich Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten und die eben nicht perfekt eingestellt waren, ein so eklatant hohes, höhere Einschlagszahlen hatten, dass man irgendwann die Studie aus ethischen Gründen abgebrochen hat und gesagt hat, okay, das geht nicht, wir murksen hier gerade unser Teilnehmerkollektiv mehr oder weniger ab. Also der Blutdruck muss eingestellt sein. Und das Problem ist,
also ganz die Studie, wo Leute quasi mit einem erhöhten Blutdruck gelassen wurden, wurde abgebrochen aus ethischen Gründen, weil gesagt
genau,
wurde.
Genau. Und das ist krass. Das ist richtig krass.
Und über was für ein Blutdruck reden wir dann?
Ja, und da spricht man über einen Blutdruck, also perfekt, unter 120 zu 70. Es gab dann einen Graubereich, dieses bis hochnormal, wo man gesagt hat, 120 bis 130, also der erste Wert, den man misst, der systolische Wert. Und dann gibt es den hochnormalen Bereich von 130 bis 140. Und über 140 hat man erst von Bluthochdruck gesprochen. Jetzt weiß man aber mittlerweile, dass eben der Bereich 120 bis 130 bereits ein 50 bis 60 Prozent relatives Risiko, potenziell einen tödlich verlaufenden Herzinfarkt zu bekommen, mit sich bringt. Also sprich, ein Bereich, bei dem man noch drüber spricht, von 120 bis 130, ist ein Bereich, bei dem man sonst in der Medizin bis eben ja, vor einiger Zeit gesagt hat, naja, ist ein Ticken höher, aber passt schon noch. Ja, geht noch. Und auch hier in der Leitlinie eben derzeit immer noch beschrieben ist als zumindest jetzt erhöhter Blutdruck. Also man weiß, es ist nicht mehr ganz perfekt, ja, was einem dieses Hochnormal sonst suggeriert hat. Und drum ist es schon so, dass man ihm sagt, der Blutdruck gehört perfekt eingestellt. Da muss man ein bisschen differenzieren. Auch hier, es geht immer um das, ja, um die individuelle Einstellung. Also gerade ältere Leute würde man jetzt nicht zwingend so scharf einstellen, weil wenn ich jemanden den Blutdruck runterfahre, dann wird den schwindelig, dann fallen die schneller, stürzen leichter. Und so ein Körper braucht auch eine gewisse Zeit, um sich darauf einzustellen. Also wenn ich jemanden jetzt habe, der mir mit einem Blutdruck von 140 kommt, den knall ich nicht binnen zwei Wochen auf einen Blutdruck von 115 runter, weil der kommt mir vom Sofa nicht mehr hoch. Ja. Aber man muss den Körper daran gewöhnen, über mehrere Wochen und sukzessive den Blutdruck einstellen, damit man das System eben bestmöglichst einstellt.
Was ich so nervig finde, wir kommen jetzt da gleich zu meiner Geschichte, was ich so nervig finde beim Thema Blutdruck, ich habe da selber sehr, sehr viel auch gemessen. Also man kann sich so eine Manschette kaufen, ne? Weiß nicht, kostet 20 Euro bei Amazon. Die Geräte sind da schon relativ genau. Ne? Ja. Was schwieriger ist, ist den Blutdruck die ganze Zeit über den Tag zu messen. Mhm. Das geht dann mit so Armbändern, ne? Zum Beispiel. Gibt es mehrere, die das mittlerweile machen. Das ist, habe ich gemerkt, deutlich, deutlich ungenauer. Weicht oft ab, wenn ich daneben solche Manschetten...
Man hat Schwankungen bis 20 Millimeter Unterschied.
Teilweise. Was es schon fast unbrauchbar macht.
Genau, weil da ist es mir nämlich von... Ich habe einen perfekten Blutdruck von 120 bis ich habe einen übermäßig erhöhten Blutdruck 140. Ja. Also genau.
So, und was nervig ist, eine richtige Blutdruckmessung ist ja dann schon mit irgendwie hinsetzen und sich ein bisschen zwei Minuten runterfahren, nur im Sitzen gibt es ein Protokoll, ne, wie man das alles macht. Ne? Das kann man vielleicht auch anbieten, dass man sowas mal so zum Download irgendwie zur Verfügung stellt. Ne? Da gibt es ein paar Tipps, wie man richtig Blutdruck misst. Und dann muss man drei Messungen machen, innerhalb von ein paar Minuten aufeinander folgen.
Den Mittelwert.
Den Mittelwert bilden und bla. Ne? Und das ist unglaublich schwer im Alltag, würde ich sagen, wo steht mein Blutdruck wirklich? Genau.
Aber auch hier weiche ich bewusst von der Norm ab.
Ja, ja.
Weil das, was du jetzt gesagt hast, ist völlig korrekt, wird auch von der Deutschen Hochdruckliga so zu Recht gesagt. Ja. Was erlange ich mit der Form der Messung? Der
Deutschen Hochdruckliga.
Gut, okay, ne?
Alles klar, ja.
was erlange ich oder erreiche ich mit der Messung? Ich bekomme raus, dass wenn ich in absoluter Ruhe und Entspannung bin, ob ich per se einen erhöhten Blutdruck habe. Weil es gibt einen Unterschied, ob ich grundsätzlich einen hohen Druck habe oder ob ich sonst einen normalen Blutdruck habe. Ja. Aber wenn ich meinen Alltag mache, meinen Beruf und einfach in der Taktung höher bin, ob ich dann einen hohen Blutdruck habe. Ich habe zum Beispiel gar nicht wenig Staatsanwälte als Patienten, die haben am Wochenende völlig normalen Blutdruck, haben alles durchgemessen und probiert und unter der Woche laufen die mit 150. Ja, also das ist so. Und dementsprechend ist das mir geht es darum, eigentlich nicht zu wissen, dass wenn ich 10 Minuten meditiert habe und völlig entspannt bin, ob ich dann einen hohen Blutdruck habe oder nicht, weil ich den Alltag, ich muss dem ja dann meinem Patienten sagen, super, wenn du entspannt bist, hast du einen normalen Blutdruck, also bleib meditier den ganzen Tag durch, ja. Sondern ich muss ja wissen, wie ist der unter der Taktung. Das heißt, ich weiche bewusst von der Form ab, wenn ich die Leute selber messen lasse, dass ich sage, daheim, miss mal früh, direkt nach dem Aufstehen, also am besten eigentlich noch, wenn du die Augen aufmachst und im Bett liegst, um mal zu sehen, wie komme ich aus der Nacht. Miss einmal unter Tag. Wenn du voll im Job stehst, gerade dran denkst, hinsetzen, Gerät dran, bums, messen. Ja, das ist einfach zu sehen, wo laufe ich so. Und dann eben abends, wenn ich so allmählich zur Ruhe komme, wo komme ich da raus. Dann kriegt man so ein bisschen ein Bild, wo steht man überhaupt.
Okay, jetzt zu meiner persönlichen Reise zum Thema Blutdruck. Das wird auch spannend, wenn ihr dann Stefan hier nochmal habt, weil der hat ja quasi angeboren da ein Problem. Ich habe bei mir irgendwann festgestellt, dass ich einen Belastungskopfschmerz habe. Ich habe also Krafttraining gemacht und dann war das wie so ein Donnerschlag-Kopfschmerz so schlimm, dass ich abbrechen musste und ich mir noch schwindelig war 10 Minuten lang, bis das wieder irgendwie runterkam. Das trat immer ein bisschen öfter aus. War sicherlich auch eine Phase, wo ich mich sehr intensiv belastet habe mit dem Sport und so. Ne? Und war bei Zick, war auch mit Migräneuntersuchung und so weiter und bin natürlich auch beim Thema Blutdruck vorbeigekommen. Ich habe immer bei Messungen über den Alltag bin ich irgendwo bei einer guten 130 bis 135 rausgekommen, ne? So ungefähr. Was ich schon eben überhaupt nicht ideal fand. Ich wollte eben gern, weil ich das wusste, ne? Und diese Studien, ich wollte 120 haben. Und habe irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht gibt es ja auch Belastungsbluthochdruck, dass da wirklich so richtig, weiß ich nicht, so stelle ich mir vor, ne, Druck auf den Kessel und dann kriege ich die Kopfschmerzen und keine Ahnung, ja, ob es den Zusammenhang so gibt. Dann, ja, okay. So, jetzt war ich dann bei einer Ärztin, habe das auch messen lassen, hatte eine auch 24 Stunden Blutdruckmessung, die war relativ unauffällig. Da war ich auf meinem Zielwert von ein bisschen was unter 120, was ich total strange fand, weil ich habe an den Tagen davor und danach selber mit Manschetten gemessen und während dieser 24 Stunden Blutdruck auch. An diesen 24 Stunden hatte ich einen deutlich niedrigen Blutdruck als sonst. Warum auch immer. Also das hat mich schon mal, wo ich dachte, boah, Mist, mit der Messung weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ne? Und dann hat man mich aufs Rad gesetzt und währenddessen Blutdruck gemessen und hat erstmal einen Ruheblutdruck festgestellt von 127 zu 82. Auch wieder dieses wieder typische dem, bisschen.
Was du von dir kennst.
Ne? Genau. Und Belastungsblutdruck von 269 zu 98.
Hm. Was da ist du? Druck auf dem Kessel.
Oder ist einfach zu viel, ne?
Definitiv. Definitiv. Also so. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Watt du getreten hast, ja, wie hoch das ging.
250
steht. Aber also das ist,
erreichte Watt,
das ist eine gute Wattzahl auf jeden Fall. Ja. Und normalerweise hast du da schon so, ja, kommst du mal auf 200 oder auch mal 220, aber dann ist schon, wo man sagt, ja, mehr sollte jetzt auch nicht unter der Belastung kommen, aber 269 ist insane. Also das ist definitiv so.
Okay, jetzt brauchen wir gar nicht in das Thema Belastungsbluthochdruck tief einsteigen, weil ich weiß nicht, wie viele das betrifft, aber um was es mit grundsätzlich geht. Wir haben dann, als wir uns dann kennengelernt haben und nochmal gemessen, und dann habe ich auch, du hast gerade auch die Frage aufgeworfen im Vorgespräch mit Wearables und so, die habe ich habe eben auch verschiedene Armbänder benutzt, habe die auch geeicht. Die Abweichungen sind groß, aber man kann ja Tendenzen.
Genau, also ich würde jetzt, ne? Ich würde es nicht als mein Heiligtum sehen, was da an Werten rauskommt. Die sind deutlich besser geworden, die Variables. Aber man muss sie schon regelmäßig eichen und im Blick behalten. Wie kann ich es verwenden, wenn ich sehe, okay, mein Variable gibt mir ungefähr immer diesen Wert X raus und plötzlich steigt der über die letzten 6, 7, 8 Tage sukzessive an oder ist immer deutlich höher, als ich es sonst von mir kenne, dann sollten zumindest die orangenen Alarmglocken angehen, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt mal wieder anschauen, ob das überhaupt passt oder nicht.
Ja, und dann, genau, und das habe ich auch gemacht, da habe ich eben auch gesehen, dass ich dauerhaft diesen etwas erhöhten Blutdruck habe und bei Belastung, das hat nicht funktioniert, das kannst du über so Wearables nicht sehen, dass die Belastung, deshalb muss ich habe manchmal direkt nach einem Satz Squats, habe ich dann direkt danach Blutdruck gemessen und so, um das selber ein bisschen noch zu greifen, aber es war klar, da geht der Blutdruck relativ hoch und dauerhaft ist er wahrscheinlich auch ein Tick zu hoch. Das konnte ich nicht ganz präzise sagen, aber wir konnten das so ein bisschen ableiten und dann hast du mir einen Blutdrucksenker gegeben. Und zwar Candesaratan.
Candesaratan, genau.
Candesaratan. 4 Milligramm nehme ich seit einigen Monaten, morgens eine Tablette. Das ist eine, was macht das? Vielleicht kannst du an der Stelle einmal kurz erklären, was Blutdruck überhaupt ist und was das Medikament macht, um das zu senken.
Also Blutdruck, ich habe, wenn ich messe, immer zwei Werte. Einmal den ersten, also im Volksmund heißt es der erste und der zweite oder der obere und der untere Wert. Das ist der sogenannte systolische und diastolische Wert. Die Systole ist der Moment, an dem das Herzen das Blut in die Arterien, in den Körper auswirft. Das heißt, das ist der Druck, der ins Gefäß reinschiebt. Also der einmal durch die Gefäße durchgeschossen wird. Das ist der systolische Wert. Der diastolische Wert ist quasi dann, wenn ich nicht weiter Blut durch die Gefäße drücke, sondern wenn es so eine Art Nulllinienfluss ist, also so ein Ruhezustand, was an Grundspannung an meinem Gefäßsystem anliegt. Drum ist das schon der Teil, also der diastolische Wert ist eigentlich so ein bisschen der wichtigere, weil das ist der eben die Grundspannung, die da ist. Und wenn ich immer eine erhöhte Grundspannung habe, ist auch nicht gut. Aber es ist schon so, dass man natürlich auch nicht immer solche Blutdruckspitzen sich durch die Gefäße jagen sollte. So setzt sich Blutdruck zusammen. Was kann ich mit Medikamenten machen? Es gibt verschiedene Regulationsmechanismen, wie Blutdruck reguliert wird und vor allem über Hormone.
Entschuldigung, darf ich nochmal einen? Warum ist ein hoher Blutdruck dauerhaft für uns ein Problem?
Mhm. Erhöhter Blutdruck ist insofern ein Problem, weil zum einen gefällt es den Gefäßen nicht, wenn ich jedes Mal da mit so viel Push durchgehe. Und gerade, man muss sich ja vorstellen, ich habe ein großes Gefäß, von dem geht kleinere ab und immer weiter, bis ganz kurz vom Organ so ganz feine kleine Gefäße sind. In diesen kleinen Gefäßen habe ich genau denselben Druck wie in den großen Gefäßen. Und wenn ich natürlich jetzt durch so ein Rohr einen Druck von 150 durchschiebe, das juckt das Rohr weniger, als wenn ich durch ein haarbreites Gefäß 170 durchjagt, dann ist das Gefäß so unter Anspannung, dass es einfach mit der Zeit kaputt geht. Das heißt, meine kleinen Gefäße gehen entweder kaputt, das bedeutet, die Durchblutung der Organe wird schlechter, weil ich nicht mehr so gute Durchblutung hinbekommen. Und das andere Hauptrisiko mit ist, durch diese vermehrte, der Druck, der durch die Gefäße geht, habe ich einen stärkeren Blutstrom, der durch die Gefäße geht. Und dieser vermehrte Blutstrom führt zu stärkeren Scherbewegungen an der innersten Gefäßwand. Und diese Scherspannung, die da entsteht, oder Bewegung, führt zu einem Reiz der innersten Gefäßwand, und Reiz führt zu entzündlichen Prozessen, was zu Ablagerungen und Einlagerungen von Cholesterin kommen kann.
Siehe Folge 1,
da sind Markus wir genau drauf eingegangen.
Markus ist großer Fan in Anführungsstrichen von Entzündungen, also die muss man genau verstehen, diese entzündlichen Prozesse. Wir hatten da ein Bild von der Autobahn und so und
was da passiert.
Keine Ahnung, da wird die ganze Zeit irgendwas durch die Autobahn jetzt durchgeschickt, was irgendwie die Seiten poröser macht und sich langsamer, schneller wieder unser Müll ansammeln kann, weil wir wieder entzündliche Prozesse haben und so. Deswegen ist Blutdruck so schädlich,
genau,
und erhöht mein Risiko für einen Herzinfarkt deutlich, und deswegen wollen wir ihn runterbekommen.
Herzinfarkt und eben Organschwäche. Ja, also ein erhöhter Blutdruck führt langfristig auch zu einer schlechteren Funktion der Niere zum Beispiel. Plus, wenn ich einen richtig deutlich zu hohen Blutdruck habe, sprich ab 200, 220 aus Ruhe heraus, gibt es auch, gehe ich Gefahr, dass die Feingefäße im Hirn platzen. Und dann habe ich nochmal ein anderes Problem.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest, und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei.
Zahlt das auch irgendwie wieder schlechter ein auf unsere anderen Endgegner?
Ja.
Sieht man, manchmal sind doch Leute so ein bisschen mehr rot irgendwie. Ich habe das Gefühl, ist das hoher Blutdruck?
Das ist meistens, gibt es auch andere Gründe, aber meistens ist es ein erhöhter Blutdruck.
Ja. Okay, so, also den wollen wir senken. Wir wollen ihn, das war auch unabhängig von meinem Belastungskopfschmerz, das ist das eine, aber war mein dringendster Wunsch, dass ich für die nächsten Jahrzehnte nicht mit 130 rumrenne, nicht mit 125. Das auch zu diskutieren, haben wir auch schon Kommentare jetzt bekommen, ne, wo wir da den Talk gemacht haben. Aber das ist gar nicht so. Meine Entscheidung, ich will mit 120 oder niedriger rumrennen.
Ist auch so. Da hab ich viel die Diskussion, wo ich sage, offiziell sollte ich sie da und oder soll ich die da einstellen. Macht man auch mal, dann laufen die rum. Teilweise, manche kommen und sagen, boah, ich bin total schwindelig. Dann sagt man, gut, wir gehen jetzt erstmal auf 125, wenn immer noch besser als 130.
Ja.
Aber man muss ja auch funktionieren können. Ja, und das muss man eben gucken, wann mache ich welchen Step. Du hattest noch gefragt, wie funktioniert es mit dem Blutdruck? Nur das noch abschließend. Blutdruck wird vor allem über Hormone gesteuert. Und ich habe immer die Möglichkeit, mit den Medikamenten entweder diese Hormone direkt zu stoppen, also dass die quasi gar nicht ihre Wirkung an den Gefäßen bedingen können, oder jedes Gefäß hat einen Rezeptor, an den das Hormon oder der entsprechende Wirkstoff hingeht, und ich kann eben auch den Rezeptor blocken, dass er sagt, okay, du kannst da gar nicht hin, und so kann ich Blutdruck mit Medikamenten einstellen.
Also Hormone, nochmal um es zu verstehen, fließen durch den Körper an die einzelnen Zellen. Wo entsteht denn der Blut? Gibt es mehr Blutdruck, weil das Herz?
Nee, nicht weil es besser pumpt, sondern weil die Gefäße steifer werden, sich zusammenziehen oder Blutdruck geht runter, wenn sie sich entspannen.
Okay, ja, also und da geht quasi kleine Hormone, gehen an diese Gefäße und sagen jedem einzelnen Gefäß eins, wir werden jetzt ein bisschen härter.
Hormone, wir sprechen über die Blutbahn, das heißt, oder Blutgefäße, Hormone gehen ins Blut und werden durchs Blut überall hingespült. Ja. Und die Hormone gehen dann entweder an die Zell, an den Rezeptor, der an der innersten Gefäßwand an der Zellschicht ist, oder teilweise werden die in die Zellen aufgenommen und wandern dann in eine Muskelschicht der Arterie rein und wirken dort direkt am Rezeptor. Oder es gibt auch, wir hatten es auch in der ersten Folge über so Eiweiße, Proteine, die eben Funktionsweisen haben, und es gibt eben auch Hormone, die verschiedene Eiweiße antriggern, zu sagen, mach jetzt mal was, und dann hat dieses Eiweiß eine gewisse Funktion, um zum Beispiel an den Rezeptor der Zelle zu gehen und zu sagen, du Muskelzelle, ziehst dich jetzt zusammen, dann wird der Querschnitt des Gefäßes kleiner oder der Durchmesser, und dadurch weniger Raum, geht der Druck hoch.
Ah ja, okay. So, und jetzt. Warum machen Hormone manchmal einen, also warum sagen die es manchmal aus, dass die Gefäße entspannen sollen oder härter werden sollen?
Also ich brauche einen gewissen Grundblutdruck, damit meine Organe gut versorgt sind. Ja, das klassische Zeichen ist, wenn ich zu wenig Blutdruck habe, gehe ich in einen Kreislaufschock. Mhm. Ja? Die meisten kennen es auch so, wenn ich zu wenig Blutdruck habe, also man sitzt lange, steht schnell auf, dann wird es einmal zu komisch. Mhm. Ja? Das ist auch was, wo einfach der Blutdruck kurz mal nicht so ganz nachkommt. Das heißt, zu wenig Blutdruck gehe ich in Schock. Ich brauche einen gewissen Grundblutdruck. Ich brauche aber auch manchmal mehr Blutdruck. Zum Beispiel, wenn ich mehr Sport mache, dann brauche ich einfach eine andere Durchblutung meines Körpers. Und da muss ich mit mehr Energie, mit mehr Druck arbeiten. Und um das regulieren zu können, habe ich diese Hormone.
Aber quasi, warum hat jetzt eine Person einfach einen erhöhten Blutdruck, auch wenn sie quasi keinen Sport macht?
Also, weil, gut, man muss ein bisschen unterscheiden. Blutdruck gibt es, den sogenannten essentiellen Blutdruck. Im Medizinischen ist essentiell immer dann, wenn man nicht weiß, woher es kommt. und Hauptsache, man gibt dem Ding einen Namen. Ja? Und da gibt es leider viel, viel Gründe. Es gibt 80-90% der Fälle von Blutdruck findet man keine Ursache. Dann gibt es die Ursache, ich habe Verkalkung an den Gefäßen, sprich meine Gefäße sind an sich nicht mehr so elastisch. Damit habe ich nicht mehr diese Reaktionsfähigkeit auf mehr Druck, der kommt von den Gefäßen.
Reicht da meine Verkalkung schon aus und so?
Nee. Und dann habe ich Fälle, dass man eben an sich, einfach weil man höher taktet, weil man vom Typ so ist, eine Überausschüttung von Hormonen, wie Adrenalin zum Beispiel, dass man dadurch mehr Hormone hat, die den Blutdruck antreiben. Und es gibt den sogenannten sekundären Bluthochdruck. Das ist vor allem durch zum Beispiel manche Gefäßverengungen, da spricht man über Gefäßverengungen an den Nierengefäßen. Es geht eben über eine hormonelle Fehlsteuerung des Blutdrucks, die bedingt ist durch, und jetzt das klingt immer so drastisch, ein Tumor in den entsprechenden Organen, der dieses Hormon selber bilden kann. Also sprich, das ist kein bösartiger Tumor in dem Fall, aber der hat einfach für sich gelernt, der ist in dem Organ, das den Blutdruck mit steuert, und wächst da, und da haben einfach diese Zellen die Fähigkeit erlangt, dieses Hormon auch steuern zu können. Und dadurch ist es jeglicher Regulationsmechanismen entsagt.
Okay, also es gibt viele Gründe.
Es gibt viele Gründe, man muss einfach dann ein bisschen gucken, woher das eben kommen kann.
Okay, weil wenn man es so hört, klingt es erstmal so, der Körper reguliert das. Okay, der wird dafür schon einen Grund haben, aber so ist es quasi nicht.
Es gibt Veränderungen, die sich entstehen im Laufe der Zeit oder auch früh entstehen können, weshalb der Körper längs der Linie läuft sozusagen.
Und ich habe ja selber durchaus Einfluss. Also Rauchen, Alkohol, schlechte Ernährung.
Genau.
Erhöht
Schlaf.
Schlaf. So, und jetzt ist auch
Ausdauersport.
Ja, ist mir quasi wichtig an der Stelle zu sagen, ich bin alles andere als perfekt in diesen Bereichen, habe aber, wo wir jetzt damit angefangen haben, glaube ich, behaupten zu können, die 12 Monate davor, die anderthalb Jahre davor, mich relativ gut verhalten in diesen Disziplinen.
Genau,
also ich habe mich nicht schlecht ernährt. gerade so noch meine E-Zigarette bin ich dann losgeworden, den Vape, ja, aber Alkohol kein Thema, ganz wenig. Ausdauersport mache ich immer, jede Woche mehrfach. Ne? Und dann.
Das war auch der Grund, warum wir bei dir mit Medikamenten begonnen
haben. Ne? Weiß ich auch bewusst, weil ich weiß, ich kann selber nicht mehr so viel rausholen. Ich weiß, Stefan hat da eine Riesenreise hinter sich, der hat dann rote Betesaft jeden Tag getrunken und mehr und hat dann darüber Protokoll geführt. Ich glaube, er hat 10 einzelne Maßnahmen ausprobiert, die Blutdruck senken sollen, und kam am Ende dabei raus, so, ja, 2 davon sind nicht schlecht, wenn ich die weitermache, habe ich einen kleinen Benefit, so, ne, aber
also, du hast einen gewissen Hebel, du hast einen gewissen Hebel über Sport und Ernährung, ja. Da ist es schon so, kochsalzarme Ernährung und so Sachen, da kannst du schon was rausholen, aber ich bringe jetzt jemanden nicht von 140 auf 120, das nicht.
Aber
wäre auch normalerweise so das Erste, wenn ich sage, okay, ich weiß, ich habe da noch Defizite, ich bin noch nicht wirklich gut aufgestellt in Sport, Ernährung, dann ist das etwas, wo man sagt, ein Vierteljahr gebe ich mir Zeit, das probiere ich aus und dann sehe ich. Wenn sich zeigt, ich habe mich wirklich gut eingestellt oder optimiert in den Punkten und es verändert sich so nahezu gar nichts, dann muss ich mal über Medikamente nachdenken.
Ich auch, ich schwank da so in den letzten Jahren total auch, wie sehr ich diesen Effekt sehe. Also ich war mal eine Zeit lang unterwegs, wo ich meine Ernährung umgestellt habe und so. Medikamente brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ne? Hauptsache, der Körper kriegt das alles von selber hin, wenn man den gut aufstellt. Dem ist mit Sicherheit überhaupt nicht so. Du kommst einfach an einen Punkt, wo du genau nicht weiterkommst, egal wie du dich aufstellst. Sieht man beim Thema Blutdruck, beim LPA-Thema, was wir bei mir haben. Ne?
Und Cholesterin,
deutlich. Also ja. Das kann ich nicht weiter optimieren. Und Gott sei Dank gibt es diese Medikamente. Auf was man aber auch nicht darf, ins andere Extrem umschlagen und sagen, ach komm, scheiß drauf,
genau, und
werf die Medikamente drauf.
Das und dann geht es schon.
Mit Sicherheit nicht der richtige
Habe ich Einsatz. Auch durchaus Patienten, die irgendwann kamen und sagen, ach komm, ist egal, du weißt, ich ändere sowieso nichts. Schraub den Cholesterinsenker hoch. Und ich sage, okay, das ist nicht der Ansatz. Ja,
genau. Ja. Okay, genau, um meine Story abzuschließen, jetzt also nehme ich dieses Medikament. Ich spüre davon gar nichts, weil das ist eine sehr niedrige Dosierung, oder? Ist das jetzt was den Rezeptor...
Er schlägt super auf Placebo an. Ja!
Ist das was den Rezeptor jetzt blockiert oder was direkt das Hormon?
Das blockiert den Rezeptor.
Okay.
Genau. Bei dir ist es in dem Fall so. Genau.
So. Also das heißt, was für eine Art von Medikament nimmt dann Marco? Also was für eine Überkategorie von Blutdrucksenkern nimmt Marco und was gibt es so sonst noch für Blutdrucksenker?
Also Marco hat den Überbegriff eines sogenannten Sartanes oder Sartan. Es gibt dann noch ACE-Hämmer, das ist wie an einem Enzym, wo dann das Medikament wirkt. Es gibt sogenannte Calciumkanal-Antagonisten, also dass verschiedene Kanäle, die Calcium aufnehmen, blockiert werden. Es gibt manche wassertreibenden, also Medikamente, also sogenannte Diuretika, die auch den Blutdruck senken, meistens in niedrigerer Dosierung eher Blutdruck, höhere Dosierung eher Wasser raus. Es gibt dann noch andere Rezeptoren, an die Medikamente gehen können, also sogenannte Alpha-Blocker oder Beta-Blocker, das sind auch Überbegriffe. Wenn man Blutdruck einstellt, macht man derzeit eher nach Leitlinie häufig eine Kombinationstherapie, also sprich zwei Wirkstoffe zusammen, weil ich dann von beiden die niedrigeren Dosierungen oftmals braucht. Bei Marco jetzt zum Beispiel war es so, dass man ja gar nicht so viel runter musste vom Blutdruck. Darum haben wir gesagt, wir probieren jetzt mal eins aus. Zur Not gehen wir mit einem anderen Wirkstoff rein. Das ist aber wirklich ein individuelles Ausprobieren.
Und ab wann wird sowas relevant? Also kann es sein, dass man, wenn man schon im jungen Alter einfach einen hohen Blutdruck hat, dass du zu so einer Leichtdosierung tendieren würdest?
Ja, absolut. Also es gibt auch Studien, die beschreiben den sogenannten Summationseffekt. Bedeutet, wenn ich ein bisschen über meinem Perfekt bin, also nicht ganz optimal, ist es für den Jungen in dem Moment nicht schlimm. Aber wenn ich das über Jahrzehnte ein bisschen drüber habe, wird es irgendwann ein Problem. Ja, und dementsprechend, weil es sich eben aufsummiert über die Jahre. Und darum ist es so, wo ich sage, wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, hier, ich bin da ein bisschen höher vom Blutdruck, teste ich mit denen alle Möglichkeiten aus, um es zu optimieren über ein Vierteljahr. Wenn das allerdings sich zeigt, dass es zu hoch bleibt, stelle ich die mit einem Medikament auf den perfekten Blutdruck ein.
Spannend.
War er auch wieder Musterschüler?
Streber.
Da hast du nur mir keine Nachrichten geschickt, ne? Gab keinen Stress von dir, deswegen war der so niedrig wahrscheinlich. Ja? Genau. Aber ich finde das krass, also weil ich finde, wenn man Blutdrucksenker hört, klingt das so ein bisschen so wie, ja, also von Großvaters
Medikamentenschrank. Genau, die nehmen das auch,
Großvater, ne? Genau, du bist jetzt todkrank und du fängst jetzt damit an. Ja. Genau.
Aber quasi, dass das schon so einen relevanten Faktor ist, ist ja schon interessant.
Ja, ich sag halt den Leuten, die bei mir sitzen, meistens, man muss gedanklich so ein bisschen wegkommen von, ich nehme jetzt Medikamente. Ich sehe mir, also jetzt nicht nur, aber ich sehe Medikamente ein bisschen wie auch mein Nahrungsergänzungsmittel, ja, weil es ist einfach so, ich habe manchmal Konstellationen, wo ich meinen Körper mit Maßnahmen, die ich selber in der Hand habe, nicht perfekt einstellen kann. Da sprechen wir werden über Vitamin D noch sprechen und das ist auch so ein Thema in Deutschland. Ja. Wir wissen, dass einfach das Vitamin D die Stoffwechselprozesse unterstützt und insofern muss ich da gut aufgestellt sein. Und es gibt aber einfach die Konstellation, dass manche Individuen in ihrem Blutdruck zum Beispiel nicht perfekt aufgestellt sein können, weil sie einfach auch genetisch was mitbringen. Dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, naja, schau, du bist ja jung und hast ein bisschen erhöhten Blutdruck und weil du jetzt jung bist, gebe ich dir nichts, sondern ich möchte ja, dass das perfekt läuft und dann muss ich was nehmen. Und das hat nichts mit jetzt krank zu tun, sondern wir haben etwas gesehen und wir verhindern, dass etwas passieren wird.
Ja. Und jetzt bei Marco zum Beispiel, also dann hast du mir das jetzt gegeben, das heißt, das würde jetzt für die nächsten 30, 40, 50, 60, 70, 80, ne, ja, dem.
Richtig, ja, richtig.
20, ja. Ja, und zu seinem 50. Kriegt er eine 45er Magnum mit einer Patrone. Yeah. nee, also genau, das sollte eigentlich jetzt über die nächsten vielen Jahrzehnte so eingestellt sein. Blutdruck ist ein Thema, das kann sich verändern. Also wir wissen jetzt erstmal noch nicht, was wird sich in 20 Jahren bei Marco mit den Hormonen verändern oder gibt es etwas? Also wir können jetzt nicht sagen, gerade im Longevity-Ansatz, wir stellen jetzt einmal alles super ein und dann bleiben die Dosierung und alles das so für deinen Rest des Lebens. Weil, warum? Der Körper, alles das, was wir hier haben, ist ein chronischer Prozess, bei dem ich nur darauf eingreifen kann, um diesen Prozess so stark, wie es nur irgend geht, zu verlangsamen.
Also meinst du mit der Blutdruck steigt eh?
Die Gefäße werden mit der Zeit etwas weniger elastisch sein. Dadurch wird irgendwann der Blutdruck auch etwas ansteigen. Ich kann nur verhindern, dass die Gefäße eben nicht nach 30 Jahren anfangen, stiffer zu werden, sondern vielleicht eben erst, wenn er in seinen 80er ist, dass es langsam losgeht oder so. Also sprich...
Dann bist du in deinen 70ern nur, dass du...
Das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja.
Das meine heißt, V2 Max wird immer noch besser. Ja.
Das gibt es dann auch als Rollstuhltest.
Ja, genau.
dementsprechend wäre es ein Irrglaube zu sagen, okay, ich stelle das ein und ich ärgere mich irgendwann darüber, dass ich nachjustieren muss. Ja. Nein, sondern ich werde einfach später nachjustieren müssen, als ich es vielleicht sonst müsste.
Ja? Die Sachen haben ja auch Abhängigkeiten. Wir werden zu Testosteron kommen. Was ich nehme, wenn man Bodybuildern zuhört, die das ja übertreiben, also die Testosteron deutlich über die Referenzwerte nehmen, weil sie das Muskelwachstum haben wollen. Und da gibt es ein paar, die darüber sehr offen berichten und die auch sehr schlau sind. Und wenn man da genau zuhört, dann sagen die also, eine Sache, die sie extrem managen müssen, ist ihr Blutdruck, dadurch, dass sie das tun. Und genau, also trotzdem gibt es natürlich bei mir möglicherweise auch einen Effekt durch ganz wenig Testosteron auf den Blutdruck. Deswegen müssen wir das immer angucken. Ich sage noch kurz das Ergebnis, was rausgekommen ist. Ich nehme jetzt das Medikament eben. Wir haben so ein schönes erstes Event gehabt, wo wir mit 50 Leuten uns getroffen haben und all diese Tests durchgeführt haben, eben Blut genommen und auf Räder gesetzt und so weiter, EKGs, Ultraschall gemacht und eine 24-Stunden Blutdruckmessung. Ich war einer dieser Teilnehmer, habe selber logischerweise bei uns teilnehmen wollen. Und dann kam raus, über 24 Stunden 107:60. Was natürlich super ist, damit bin ich sehr happy, wenn ich das die nächsten Jahrzehnte so fahre. Ne? Ein großer Unterschied zwischen Daytime und Nighttime, tagsüber 117:60, nachts 90:55. Damit bin ich ein Extreme Dipper, wie dieser Report hier sagt, was aber wohl nicht schlecht ist.
Ja, also man möchte eigentlich so ein quasi normal Dipper sein. Also man sagt, der Blutdruck von Tag zu Nacht sollte 10-20% absinken. Mhm. Wenn man das mehr macht, also also über 20%, dann ist man eben Extreme Dipper. Da ist es dann eher so ein bisschen, dass man sagt, okay, guck mal, was passiert da oder warum in Anführungszeichen stürzt der dann in der Nacht so ab, aber ein Druck von 90 in der Nacht ist überhaupt, es ist völlig in Ordnung.
Also wir halten fest, bei Blutdruck ist Marco der Streber, ja. Aber mal ganz kurz, das klingt erstmal so, als wärst du dann zu niedrig, oder? Oder wenn du mal bei 107 ist im Durchschnitt?
Also, muss natürlich sagen, da ist die Nacht mit drin, in der Nacht passiert nichts, da so, und tagsüber 117 ist ein Traumwert.
Es geht auch um den Tageswert, oder das nur ist, dass man hört, weil du hast es kurz angesprochen. Nein.
Also ich möchte natürlich wissen, wo laufe ich tagsüber. Ich möchte aber schon auch sehen, wo bin ich nachts. Weil wenn ich eben nicht diese 10 bis 20 Prozent Absenkung habe zur Nacht, dann muss ich mir überlegen, was passiert da in der Nacht, warum taktet mein Körper trotzdem wieder höher? Ja? Also es gibt ja gerade so ein sehr noch wenig diagnostiziertes Krankheitsbild, weil es nicht häufig durchgeführt wird. Die Diagnostik ist die sogenannte Schlafapnoe, also sprich so Atemaussetzer oder Schnarchen in der Nacht, was eben schon zu Stress im Körper führen kann, wenn ich schlafe und den Blutdruck hochtreibt. Das heißt, in einer Zeit von optimal 7 bis 8 Stunden, wo ich eigentlich mich ausruhen soll, wo mein Körper aufräumen kann, wenn ich da nicht aushole, sondern auch noch unter Stress laufe, ist natürlich nicht gut. Drum ist mir die Nacht auch wichtig zu wissen.
Okay, aber zum Verständnis, also weil wir jetzt gerade gesprochen haben über 120 zu 70 ist optimal. Jetzt hat Marco eine 24 Stunden Blutdruckmessung gemacht, nur dass wir es einmal einordnen können für die Teilnehmer, das bedeutet für die Zuhörerinnen hier, bedeutet quasi, worauf sie achten würden, wäre der Wert am Tag. Der dann drunter, also oder wie so kann man sowas einschätzen, wenn also so ein Durchschnittswert kommt?
Primär am Tag, einfach weil es schon eher so davon auszugehen ist, dass in der Nacht der Blutdruck runtergeht und da ruhiger ist, sondern also wenn ich so das erste Ding von mir wissen möchte, dann muss ich gucken, ist mein Tageswert unter 120. Okay. Ja. Wenn ich aber jetzt eben einen Durchschnittswert habe mit von 107, auch wenn ich einen Tageswert von vielleicht 107 habe, und ich darunter keine Symptome habe, eben wie Schwindel, Antriebslosigkeit etc. So what? Ja, also völlig in Ordnung.
Und mein Belastungskopfschmerz ist seitdem noch wieder einmal und sehr moderat aufgetreten. Ja, also weiß nicht, ob es der Zusammenhang dann auch, aber möglicherweise ist das
gut. Gut, aber davor hattest du es eigentlich dauerhaft?
Da hatte ich es zumindest oder ständig.
Oder reproduzierbar.
Sehr. Und sehr, sehr heftig und mit Training. Also ich musste mich einmal durch ein Training durchquälen, weil Kopfschmerzen wieder kamen. Ist auch ganz witzig, ich merke das in dem Moment, wo ich mich aufwärme. Also ich mache 3 Squats ohne Gewicht und der Puls steigt wahrscheinlich um 10 an. In dem Moment weiß ich, oh, heute ist ein Kopfschmerztag. Das war so und das Thema habe ich jetzt seit Monaten vom Tisch. Ist super.
Ja. Cool.